Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Niemandsland, wie gesagt, wir haben heute Besuch hier im Studio. Stefan ist hier. Noch einmal hallo Stefan.
Hallo.
Wir haben auch ein Thema, über das wir gerne sprechen möchten. Ich lese zuerst einmal eine Top-Meldung aus dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel von dieser Woche vor. Thema Prozesse. In Berlin wird das vorerst letzte Kapitel des Terrorismus in Deutschland bewältigt. Einige Alt-68er müssen sich als Feierabend-Guerilleros verantworten. So schreibt der Spiegel. Worum geht's? Es geht um eine Gruppe, die unter dem Namen Revolutionäre Zellen eine Zeit lang im Westen Deutschlands und auch in West-Berlin operiert hat. Der Prozess hat stattgefunden, Stefan, der Prozess läuft und er soll bis zum 17. August gehen. Ist das richtig?
Ja, hat gestern begonnen und ist erstmal terminiert bis zum 17. August.
Fast 10 Jahre dauerte es, bis die Decknamen der sogenannten mutmaßlichen Berliner RZ-Aktivisten Sigi Anton, Heiner, Judith und Sebastian aktenkundig wurden. Von Donnerstag an, wie gesagt, also von heute, steht hier, du hast gesagt gestern, gut, stehen sie bis auf einen, den Kanada bislang nicht auslieferte, vor dem Berliner Kammergericht. Worum geht's? Aufgearbeitet werden soll das letzte dunkle schreibt der Spiegel, Kapitel Berliner Terrorgeschichte. Der zweite Strafsenat soll nun klären, ob die als Feierabendterroristen verdächtigten Alt-68er seit den 80er Jahren Mitglieder einer terroristischen Vereinigung waren. Dabei zierten ihre Konterfeis bislang nicht einmal einen Steckbrief. Das ist die offizielle Verlautbarung, Stefan. Was könntest du an Hintergründen noch hinzufügen?
Ja, also es gab am 19. Dezember 1999, also vor fast 1,5 Jahren, in Berlin und Frankfurt am Main eine groß angelegte Polizeiaktion, an der 1000 Polizisten, teilweise auch aus Spezialeinheiten, beteiligt waren. Und in Berlin den Mehringhof, das linksalternative Politik- und Kulturzentrum, durchsucht haben, erhebliche Zerstörungen angerichtet haben bei der Durchsuchung im Wert von ca. 100.000 Mark. Sie waren auf der Suche nach Sprengstoff, der angeblich dort gelagert worden sei, noch von den sogenannten revolutionären Zellen. Gleichzeitig wurden dann in Frankfurt und Berlin 3 Menschen festgenommen, nämlich Axel Haug, der damals im Mehringhof als Hausmeister beschäftigt war, Harald Glöde, der in der im Mehringhof ansässigen Forschungsgesellschaft für Flucht und Migration arbeitete, und in Frankfurt Sabine Eckle.
Die Sabine Eckle ist Galeristin von Beruf, stimmt das? Sie ist 54 Jahre alt, sie lebt laut eigenem Lebenslauf von 1978 bis 1990 aus politischen Gründen in der Illegalität.
Ja, also diese 3 wurden am 19. Dezember 1999 schon festgenommen, sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Und im Februar letzten Jahres wurde in Kanada noch ein Haftbefehl erlassen gegen Lothar Ebke, der auch einmal früher Hausmeister im Mehringhof war, bevor er nach Kanada ausgewandert ist. Da er wurde dann kurzzeitig festgenommen, wurde dann aber auf Kaution freigelassen und läuft jetzt ein Auslieferungsverfahren. Und im Mai wurde Matthias Borgmann, der im Auslandsamt der Technischen Universität Berlin beschäftigt war, festgenommen und auch beschuldigt, Mitglied der revolutionären Zellen gewesen zu sein.
Worum geht's genau? Was wirft man den revolutionären Zellen strafrechtlich vor? Ich habe hier auch immer aus dem Spiegel habe ich die neuesten Informationen. Ich lese einmal kurz das Sündenregister dieser sogenannten revolutionären Zellen vor. Der Spiegel hat das hier rot eingerahmt. Revolutionäre Zellen bombten und schossen bei 186 Anschlägen. Die selbsternannte Stadtguerilla hinterließ bundesweit eine Spur von Blut und Trümmern, so der Spiegel. Allein in Berlin gingen etliche Sprengstoffaktionen wie der Angriff auf die zentrale Sozialhilfestelle für Asylbewerber 1987 und zwei sogenannte Knieschussattentate auf ihr Konto. Anders als bei RAF und Bewegung 2. Juni sind Struktur, Logistik und Ausbreitung der revolutionären Zellen RZ immer noch weitgehend unklar. Der Spiegel fährt fort, das kriminelle Kaliber der RZ wurde erstmals 1976 deutlich, als bei der Flugzeugbefreiung von Entebbe der Anführer des Terroristenkommandos Wilfried Böse erschossen wurde. Er sei seinerzeit einer der Frontleute der RZ. Das Bundeskriminalamt wusste lange nicht, was sich wirklich in den vernetzten RZ-Schwerpunkten Norden, Hamburg und Niedersachsen, Süden, Rhein-Main-Gebiet, Pott, Nordrhein-Westfalen und Insel, Berlin, tat. So wurden die Ermittler noch 1981, als der hessische Wirtschaftsminister Heinz-Herbert Karry mit mehreren Schüssen ermordet wurde, von einem Bekennerbrief der RZ überrascht. Stefan, soweit das Sündenregister laut offiziellen Presseerklärungen, das Sündenregister der RZ, was ist dran, was ist wahr, was ist Legende? Vielleicht gibt es dazu ein paar Informationen.
Ja, also die Anschuldigungen beruhen auf allein im Prinzip ausschließlich auf den Aussagen eines Menschen namens Tarek Musli, der auch 1999 in die Fänge der Polizei geraten ist über einen Sprengstofffund, wo dann festgestellt wurde, dass dieser Sprengstoff in einem Keller gelagert war, den seine Freundin gemietet hatte. Und dadurch wurde er eben von der Polizei gefasst und wurde dann unter Druck gesetzt, Aussagen zu machen, was er dann auch sehr, sehr umfangreich getan hat. Er hat sich dann er hat dann das Recht der Grundzeugenregelung in Anspruch genommen, die noch bis Ende 1999 gültig war, und hat sehr weitgehende Aussagen gemacht über seine angebliche Mitgliedschaft in den revolutionären Zellen und eben die Mitgliedschaft der Festgenommenen, sowie über die Gesamtstrukturen der linksradikalen Bewegung seit 1980 in hauptsächlich West-Berlin.
Der Sprengstoff, der gefunden wurde, soll identisch sein mit dem Sprengstoff, der beim Anschlag auf die berühmte Goldelse in Berlin benutzt wurde. Die Goldelse ist die Berliner Siegessäule, die im Tiergarten steht. Und es gab da am 15. Januar 1991 gegen 3 Uhr morgens eine gewaltige Detonation. Irgendjemand hatte 2 Sprengstoffladungen unter die Goldelse gelegt und die sollte dann von ihrer riesigen Säule runterkippen. Das Ganze hat nicht geklappt, weil ein Zündgabel abgerissen war und ein Sprengstoffteil ist halt, ohne zu explodieren, runtergefallen. Dieser Sprengstoff soll also, der gleiche Sprengstoff, soll im Keller dieses Herrn Musli, ein Deutsch-Palästinenser, er soll da gefunden worden sein. Musli hat übrigens, wie ich hier lese, als Karatelehrer gearbeitet. Junge, Junge. Und daraus konstruierte man also, dass das das Geheimdepot der revolutionären Zellen gewesen sei. Ist das richtig, Stefan? Deckt sich das mit den Erkenntnissen, die...
Ja, also es war, soll Sprengstoff sein, der eben bei, unter anderem bei diesem Anschlag verwendet worden ist und dessen Reste in diesem Keller gelagert waren. Und der zweite Teil soll im Mehringhof gelagert worden sein. Deshalb war die Durchsuchung, die übrigens dann auch im Sommer letzten Jahres noch einmal wiederholt wurde, wo es dann sogar eine Videokonferenz gab, wo der Kronzeuge dann die Bullen durch den Mehringhof dirigiert hat, weil man konnte ihn natürlich da nicht auftauchen lassen, weil es dann wahrscheinlich erheblichen Aufruhr gegeben hätte im Mehringhof. Und es wurde dabei wieder nichts gefunden. Und der dritte Teil dieses Sprengstoffs, den hat er selber angeblich in einem Wassergraben im Berliner Umland versenkt. Dieser Sprengstoff wurde auch dann tatsächlich von der Polizei gefunden.
Wenn ich zusammenfasse, was gegen die von dir genannten 4 Hauptangeklagten vorliegt und den Angeklagten, der noch in Kanada ist, beruht allein auf einer Grundzeugenaussage. Mehr Beweise, Indizien gibt es offenbar nicht. Das heißt, es handelt sich hier um einen Fall von politischem Denunziantentum. Könnte man das so formulieren,
ja, Stefan? Ja, also es ist eindeutig so, dass bisher keinerlei andere Beweise vorliegen. Die umfangreiche Anklageschrift, soweit es bisher bekannt ist, weist da auch keine anderen Erkenntnisse auf. Der Angeschuldigte oder sich selber Beschuldigte, Tarek Musi, versucht seine Existenz zu retten, indem er Freunde auch, also Lothar zum Beispiel war ein enger Freund von ihm, Bekannte oder wen auch immer beschuldigt, um selber eben mit einem blauen Auge davon zu kommen, was auch schon der Fall ist, denn sein Prozess hat schon im Dezember stattgefunden. Er hat 2 Jahre auf Bewährung bekommen und ist seitdem frei mit einer neuen Identität, bekommt im Zeugenschutzprogramm der Polizei ein monatliches Gehalt, Wohnung, Miete bezahlt, Telefon bezahlt, Mietauto und lebt also sehr luxuriös, während die Angeklagten seit 1,5 Jahren im Knast sitzen und jeder Antrag auf Haftverschonung bis zum Prozess mit hanebüchenden Begründungen abgelehnt wurde.